Nice. Alle Pläne über Bord. Okay. Ich werde etwas Furchtbares machen. Ich springe von einem Thema zum anderen. Ich wollte reden über das Textthema heute, aber ich muss heute Abend, um meinen Plan zu halten, muss ich ein Beispiel bringen von einem relevanten Predigt aus dem Alten Testament. Okay? Aber zuerst muss ich jetzt reden über was der relevante Predigt ist. Okay? Morgen werden wir Textthemen anschauen. Ja. Oh, warte mal.
Oh, wir blitzen.
Was hat er gesagt?
Wir lachen über dich.
Oh ja, gut. Das geht eh. Ich bin schon einmal vorgeworfen von Mobo, von Monika Bodenberg, dass ich kein Prediger bin, sondern ein Kabarettist. Ich habe geredet über die Kopfbedeckung in einer Gemeinde und ich habe eine Demonstration gemacht von verschiedenen Wahrheiten. Ich möchte beginnen mit einer Buchwidmung von Haddon Robinson, von seinem ausgezeichneten Buch Biblical Preaching. Den Männern und Frauen, die sonntags, morgens eine heilige Verabredung haben, durch verführerische Stimmen verwirrt, die Wunden pflegend, die das Leben ihnen beibrachte, um Belangloses besorgt, kommen sie doch, um ein deutliches Gotteswort zu hören, das sie in ihrem Zustand anspricht. Und den Brüdern, die ihnen jetzt dienen und denen, die es in Zukunft tun werden. Ich finde das eine tolle Widmung für ein Buch über Predigtlehre. Denn das ist unsere Aufgabe, Brüder, eine relevante Predigt. Unsere Geschwister verlieren sehr wenig Schlaf über Kanaaniter, Perisiter, Jebusiter und selten wegen den Taten von Abraham, Paulus und Jakobus, von Simson und Delila. Sie liegen wach und sie denken an ihr Sexleben, Bitterkeit, Ölpreise, Partnerschaftswahl, Berufswahl, Enttäuschungen und Sünden, in denen sie verstrickt sind. Nicht Pilatus oder Judas stehen vor dem Gottes Gerichtsbank am Sonntagnachmittag. Wir sollen selbst Gericht üben unter Gottes Wort. Joseph Zizzo in Preaching Unashamed sagt, ein Prediger muss wenigstens vier Dinge erkennen: seine Zeit, seine Bibel, sein Evangelium und sich selbst. Um relevant zu predigen, wir müssen diese vier Dinge kennen. Anders gesagt, müssen wir die Kluft zwischen der historischen, geografischen, kulturellen, heilsgeschichtlichen Situation damals und heute überbrücken. Drei Stadien von Predigtvorbereitung. Du kannst sie mit drei Adverben zusammenfassen. Damals, immer und jetzt. Damals, die Untersuchung von der Situation, in der die Predigt entstanden ist, von der geschichtlichen Situation, von den Problemen der Leser, was der Schreiber wollte damals. Immer. Wir müssen in der Auslegung erfahren, was sind die zeitlosen Prinzipien für immer. Nicht nur damals. Und dann jetzt, was ist die Anwendung in der Gemeinde Christi heute? Was will Gott sagen durch diese vergangenen Ereignisse zu uns jetzt? Und eine relevante Predigt wird die Reise durch diese drei Stadien machen müssen. Die Kluft zwischen der geschichtlichen, kulturellen und heilsgeschichtlichen über die Kluft ist in manchen Buchtiteln zum Ausdruck gebracht. Ich habe diese geschätzt. John Stott in seinem Buch über Preaching oder über Predigen sagte, sein Buch ist betitelt Between Two Worlds. Zwischen zwei Welten. Der Prediger steht da tatsächlich zwischen zwei Welten. In seinem Studium war er in den Antiken. Und jetzt steht er vor den Zuhörern. Er ist Gottes Glied zwischen zwei Welten. Perry, Biblical Preaching for Today's World. Biblische Predigt für die Welt von heute. Verdanos, The Modern Preacher and the Ancient Text. Der moderne Prediger und der alte Text. Text der Antiken. Und diese Buchtitel drücken ein Problem aus. Ein Problem, in dem wir stehen. Wie oft in der Bibelstunde wird es geredet über damals und damals und damals. Heute haben wir geredet über die Bergpredigt. Das ist eines der aktuellsten Stücke der göttlichen Offenbarung. Das ist die unvermengte Lehre Jesu Christi. Gott wollte uns in diesen drei herrlichen Kapiteln zusammenfassen, was unser Herr gesagt hat über moralischen Dinge. Und es tut mir sehr leid, zu hören, dass ausgerechnet in unserer Bewegung, wenn die Leute reden über diesen höchst aktuellen Text, dass sie reden immer von damals und nachher eines Tages. Bergpredigt ist für jetzt, Brüder. Und ich darf nicht aus einer Betrachtung von diesen Kapiteln gehen, wo die moralische Lehre unseres Herrn am komprimiertesten gebracht ist, ohne dass ich zutiefst bewegt bin über mein Leben heute. Sonst ist die Betrachtung nicht viel mehr als wertlos. Irrelevant. So der Diener an Bord Gottes muss sich in einigen Zeiten begeben. Er muss eine Brücke schlagen zwischen damals und jetzt. Von ihnen zu mir. Nicht nur reden über ihnen damals. Er muss denken über sich selbst heute. Und letztlich von ihnen zu euch. Was mich in meinem Alltag für mich in meinem Alltag relevant ist und mein Herz gefesselt hat. Meine Erfahrung zeigt zumindest, das sind die relevantesten Teile meiner Predigt. Wir haben geredet, ein paar Beispiele, wir redeten über die moralische Notwendigkeit seiner Wiederkunft heute. Oder wir redeten über 2. Timotheus Kapitel 2, er ist treu. Weißt du, was ich meine? Das sind Dinge, die durch mein Hirnkastel gegangen sind, die mich bewegt haben. Und das sind die Dinge, die meine Zuhörer bewegen werden. Das Wort, eine Predigt ist das Wort Gottes ausgegossen durch Persönlichkeit und durch persönlichem Erleben. Vier Welten. die Welt der Antiken, die morgenländischen Szene. Der Prediger muss die Botschaft vergegenwärtigen. Und muss in diesen vier Welten leben. Die Welt der Antiken, der morgenländischen Welt. Muss die Fragen und diese Rede stehenden Probleme damals überlegen. Zum Beispiel, die Predigt, wir haben diskutiert um den Tisch heute, Apostelgeschichte 17 in der Areopag von Paulus. Du kannst nicht da lesen, Epikureer waren da und Stoiker waren da, und dann stehen vor dem Volk Gottes und etwas über den Text sagen, bis du weißt, was die Philosophien lehren. Denn Freunde, Paulus seine Predigt ist ein gezielter Angriff auf die Stoiker und die Epikureer. Und die Predigt ist nicht relevant, wenn ich mich in der damaligen Welt hineinbegeben kann. Dann muss ich in die modernen, abendländischen Welt mich versetzen. Ich muss denken über diese Wahrheiten und wie sie heute real sind. Zum Beispiel in der Kinderstunde lernten wir von Mose und Mose seine Eltern, Aram und Jakobet, sagt man das so auf Deutsch? Oder?
Jochebed,
ja. Amram, ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Texaco und wie sie heißen. Jedenfalls, wenn man die Dinge lernt in Englisch, ist es schwierig. Diese alttestamentlichen Namen. Jedenfalls, man lernte von denen und man lernte von dieser kleinen, er war ein kleines Kind und man hat ihn in dieses kleine Boot getan und dann die Tochter Pharaos hat ihn gefunden. Es ist eine wunderbare Geschichte. Wunderbar, es ist relevant auch, Hebräer Kapitel 11. Relevant wegen dem Glauben seiner Eltern. Relevant wegen der Vorsehung Gottes. Man kann vieles da sagen, was auch die Schrift sagt. Und das sind Dinge, die ich sicherlich bringen würde in einer Verkündigung über dieses Kapitel. Und dann beginnt man zu denken über die moderne Welt. Der Pharao möchte seine großen Lagerhäuser bauen. Es geht um Wirtschaft, Leute. Es geht um große Städte, wo viele Güter gelagert sind, wo Lebensstandard möglich ist für großen Pharao und seine Menschen. So was musst du tun, um Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit zu haben? Was musst du tun? Der medizinische Beruf. Es wird von ihm verlangt, Leben nicht zu retten, sondern Leben zu töten. Und die Hebammen, die Aufgabe gehabt hätten, das Leben zu fördern, sollen Leben umbringen, auf dass wir die große Lagerstätte bauen können und viel Wohlstand haben können und einen großen Namen für uns selbst. Oh. Eine relevante Predigt, Freunde. Wenn du denkst über damals und dann denkst du über heute nach. Natürlich, das ist nicht das Einzige, was da zu sagen ist. Aber man muss nachdenken über die Probleme, die wir heute haben. Sie sind im Wesentlichen die Probleme, die immer waren. Meine eigene Welt, weil es mein eigenes Erleben ist und meine Anwendung dieser Prinzipien und meine Sehnsucht, sie in meinem Leben zu realisieren, die meine Glaubwürdigkeit bei den Leuten ausmacht. Aristoteles sagte, dass Oratory, wie heißt das? Rhetorik besteht aus drei Prinzipien: Logia, Ethos und Pathos. Die Worte, die man sagt, Ethos. Sind die Worte wahr und überzeugend? Pathos. Ist der Redner, ist er überzeugend? Kannst du dich mit ihm identifizieren? Kannst du ihm vertrauen? Und das ist wirklich ein guter Einblick. Die Worte, die wir sagen. Und sind sie wahr und sind wir überzeugend in unserer Präsentation? Und drittens, sind wir überzeugend? Eine gute Predigt ist das Wort Gottes durch Persönlichkeit ausgegossen. Viertens, die Welt der Gemeinde, die Zuhörer. Ich studiere 2. Petrusbrief zum Beispiel. Und ich rede in der christlichen Gemeinde in Bischofshofen. Diese Gemeinde ist bekannt. Leute, die die Salzburger Versammlungen kennen und gehen von einer Gemeinde zum anderen, vielleicht sind sie da im Urlaub oder lernen sie kennen, sagen immer, das ist die Gemeinde, die so überfließt von Liebe, sie können es gar nicht fassen, sogar im Vergleich zu den anderen Versammlungen. Wie ich 2. Petrus Kapitel 2. Petrus behandeln würde mit den Bischofshofenern, ist vielleicht anders, wie ich predigen würde in Manfredonia, in der Assemblee der Fratelli, da unten in Manfredonia, ist vielleicht auch anders, als wie ich den gleichen Text bringen sollte in Seefeld Deitenbach. Eine Gemeinde 140 Jahre alt, mit manchen anderen Problemen. Und Stärke. Ich habe nicht nur mit einem Text zu tun, ich habe nicht nur mit heute zu tun, die ganze westliche Kultur sitzt nicht vor mir in der Versammlung, im Versammlungsraum. Nein, Gottes Kinder mit verschiedenen Problemen und besonders vielleicht in dieser Gemeinde besondere Probleme. Ich muss mich beschäftigen mit den Leuten, mit meiner Zielgruppe im offenen Abend oder in der Gemeinde. Meine Aufgabe, darf ich es sagen auf Englisch und versuchen, das zu übersetzen? Meine Aufgabe als Hirte und als Verkündiger ist folgendes. I want to afflict the comfortable and I want to comfort the afflicted. Ich möchte die Bequemen peinigen. Und ich möchte die Gepeinigten, ich möchte sie trösten. Weißt du, was ich erlebe bei vielen Predigten? Die Gepeinigten werden gepeinigt und die Bequemen werden getröstet. Heilsgewissheit, 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 Heilsgewissheit. Und die Leute haben kein Deut vom Wort Gottes, was sie selber erwirtschaftet haben. Sie haben keine Interesse an der Gemeinde. Sie haben kein Zeichen, Anzeichen von wirklichem geistigen Leben. Du kannst nicht mehr Geistigkeit bei ihnen finden als bei einem Geist irgendwo. Heilsgewissheit, Heilsgewissheit, Heilsgewissheit. Sollst du dich ein bisschen peinigen, Freund? Und die arme Seelen kommen mit ihren paar Sünden, übertrieben vielleicht in ihren Augen. Und wir kommen mit der falschen Lösung. Meine Aufgabe ist es, zu peinigen die Bequemen und die Gepeinigten zu trösten. Weißt du was, Brüder? Es ist wahr, von dem Podium kannst du eine Wahrheit nehmen, die gemeint war, einen Bruder aufzubauen. Und du kannst mit dem gleichen Vers niederreißen. Du musst den Leuten im Augen haben. Und so der Prediger hat die ursprünglichen Botschaft in der Welt der Antiken und die 20. und die Welt des 20. Jahrhunderts und seine Zuhörer in seine Predigtvorbereitung zusammenzunehmen. Ich will, nachdem ich rede, eines, dass die Leute eines denken, zumindest bei jeder Predigt. Einmal war es gesagt, es war ein kleiner Bube, er war 7 Jahre alt, und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin nicht hier zu prahlen, aber hier war das höchste Kompliment, was ich je in meinem Leben, in meinem Predigtdienst gehabt habe. Der siebenjährige Bub sagte zu seinem Vater, wenn der Mann redet, ich weiß, dass Gott lebt. Puh. Dann ist das nicht mein Ziel, dass Leute meinen, Gott ist mein Zeitgenosse. Nicht der Gott, der unter den Kananiter und ein bisschen Wirbel aufgetan hat und er ist der Gott von Josua. Nein, er ist der lebendige Gott. Er ist mein Gott und er ist mein Zeitgenosse. Und ich habe diese Aufgabe, diese Wahrheiten zu vergegenwärtigen heute. Menschen mittels der Heiligen Schrift vorzustellen und den Menschen dazu zu bringen, dass er unmittelbar und direkt mit Gott zu tun hat. Kannst du eine bessere Definition finden von dem, was er sagt? Susi Reichhoff, eine treue Schwester in der Versammlung Salzburg, sagte über Bill McDonald, nachdem sie sein Andachtsbuch für ein Jahr gelesen hat, wie kann ein 70-jähriger Greis, ein alter Junggeselle aus Amerika, mich so gut kennen? Das sagt etwas von Relevanz, von Erheblichkeit von seiner Botschaft. Und so oft, liebe Brüder, wir verwechseln unser Schreibtisch und unser Podium. Wir vergessen, dass der Schreibtisch eben der Schreibtisch ist und der Podium oder das Podium. Was ist das Ding überhaupt? Das oder das der? Das Podium ist das Podium. Natürlich in den Bibelstudien, wir haben eine gewisse Zielsetzung. Wir entwerfen einen Titel, eine Einführung, eine Gliederung, eine Zusammenfassung. Und ob wir in einer Bibelstunde teilnehmen oder ob wir eine Predigt halten, es ist das Gleiche, was wir hier erleben. Aber lassen wir unsere Strukturen, lassen wir unsere Kommentare über griechische Worte, lassen wir unsere Gedanken, solche Gedanken, die die Geschwister nur verwirren zum Teil, lassen wir sie in unserem Wohnzimmer. Verwechseln wir bitte nicht Schreibtisch und Podium. Eine relevante Botschaft erinnert einen nicht an den Schreibtisch. Die Überbrückung der Kluft. Ich möchte reden über einige Holzwege, einige falsche Mittel, wo man versucht, ein Thema relevant zu machen. Brüder, du kannst die Bibel nicht relevant machen. Die Bibel ist relevant. Sie war damals relevant und wir müssen sehen, inwiefern sie ist relevant heute. Die erste Methode ist in Alexandrien aufgekommen, die Allegorie. Zum Beispiel, einer der großen Kirchenväter hat gesagt, Origen, hier ist eine Auslegung von dem barmherzigen Samariter, ein Beispiel. Der Reisende, Adam, reist von Jerusalem, Himmel, nach Jericho, die Welt, und wird von Räubern überfallen, Teufel und Gehilfen. Der Priester, das Gesetz, und der Levit, die Propheten, gehen an ihn vorbei, ohne den gefallenen Adam zu helfen. Aber der Samariter, Christus, stoppt, um ihm zu helfen, setzt ihn auf sein eigenes Lasttier, das ist Christi Leib, und bringt ihn zu einer Herberge, die Gemeinde, gibt dem Inhaber zwei Denare, das ist der Vater und Christus, die zwei Denare, und verspricht zurückzukommen, das ist die Wiederkunft Christi. Gewaltig, huh? Das war gut, huh? Tiefe Gedanken, gell? Schau mal, wie viel man aus dem Text holen kann. Wie viel ich jetzt sehe. Huh? Warte mal. You lost. Jedenfalls. Das Problem ist, man versucht den Text für heute zu begegenwärtigen, aber die buchstäbliche, klare Bedeutung des Textes, die eh von Christus ausgelegt ist, ist seine Erklärung für Nächstenliebe, ist überflogen. Das nächste Problem oder Möglichkeit ist Vergeistlichung, ähnlich wie Allegorisieren. Vergeistlichung, weißt du, die nehmen Josef und sie schmeißen ihn in einem Loch. Und das ist fürchterlich in dem Loch. Hast du dich je alleine gefühlt, von deinen Leuten verlassen, die Leute, die du als Freunde betrachtet haben dich verlassen und jetzt bist du in einem Loch? Ja, ich meine, ich kann schon verstehen, wie man niedergeschlagen ist, ich kenne das, aber ich war noch nicht in einem Loch. Und es bedeutet mich nicht sehr viel, mir nicht sehr viel, diese Art von Auslegung. Die ist gefährlich. Es gibt eine gewisse Berechtigung, eine geistige Bedeutung in Handlung zu sehen. Wir müssen etwas später darüber reden. Drittens, die Nachahmung von biblischen Gestalten. Und hier ist eine große Gefahr für uns. Die Gefahr ist, wir stellen jemanden dar, David zum Beispiel, und die Predigt versucht unsere Zuhörer zur Nachahmung von David zu bringen, oder Paulus oder irgendjemand. Das Problem mit der einfachen Einsmachung mit biblischen Gestaltung ist erstens Fortschritte der Offenbarung. Wenn du irgendeinen Feind des Herrs, ein Feind des Volkes Gottes findest, ich hoffe nicht, dass du mit fünf Steinen ihm entgegengehst mit deinem Schleuder. Das Problem ist, dass der literarische Kontext, was der Schreiber von 1. Samuel sagen wollte, ist meistens übersehen. Du nimmst dir Zeit einmal, ein Buch wie 1. Samuel zu studieren, und dann liest einige Lebensbilder über die Leute da. Zum Beispiel Jonathan, ich denke an ein Buch über David und Jonathan, über Freundschaft. Das Problem ist, man hat viele wunderbare Gedanken über Freundschaft und so weiter, die berechtigt sind, aber Jonathans Ende hat der Bruder gar nicht kopiert, und was der ursprüngliche Schreiber wahrscheinlich, zumindest wie ich das verstehe, mit Jonathan sagen wollte, ist überhaupt außer Acht gelassen. Man hat eine Gestalt vor Augen und man denkt, wie könnte das praktisch sein, wie könnte ich das besser verstehen, und man verliert das Buch, in dem das die Gestalt ist, aus den Augen. Ein weiteres Problem, man vergisst öfters die Einzigartigkeit von gewissen Leuten. Wie soll ich sagen? Nicht jeder von uns hat vielleicht, es gab einen alten Hund im Alten Testament, der heißt Kaleb. Das ist, was Hund heißt. Kaleb heißt es Hund. Und der war etwa wie einer dieser, eine Taghund in seiner Beschaffenheit, in seinem Temperament. Sicherlich kann ich seinen Glauben nachahmen. Aber es gibt zwischen manchen von uns und manchen biblischen Gestalten solche große persönliche Unterschiede. Wenn das nicht beachtet wird in der Verkündigung, man kann hier falsche Eindrücke vermitteln. Ein großes Problem mit der Nachahmung biblischer Gestalten ist, dass diese Predigten so häufig anthropozentrisch oder menschenzentrisch sind. Wir verlieren Gott vom Brennpunkt in der Botschaft und auf einmal reden wir über Menschen und über uns. Und es kann menschenzentrisch rüberkommen. Diese Bücher von Tim LaHaye zum Beispiel, wo er die vier alte griechische Theorien über die verschiedenen Arten von Menschen, phlegmatiker, choleriker, melancholiker und sanguiniker. Ich weiß, ich lese das Buch und weißt du, was ich sage? Die negative Eigenschaften von alle vier finden ihr Quintessenz in mir. Weißt du? Ich sehe alle die negative Eigenschaften in mir. Und ich denke, okay, dieser Mensch ist diese Art von Mensch und ich bin diese Art von Mensch. Und dann, ich sehe den Martin und ich kann ihn jetzt einordnen in seine Schubladen. Das ist eh klar, warum er das sagt. Der ist so und so. Und der ist eh klar, warum der das tut. Und es ist eine Art von Horoskop. Es ist eine so menschenzentrische Sache. Du kannst genauso sagen, er ist ein Stier und er ist ein Fisch. Also er ist ein das und er ist ein das. Und das Problem ist das, was Gott sagen wollte in der Bibel? Nein. Die Frage bei dem Studium von biblischen Gestalten und das Problem damit, wir müssen unterscheiden, was war die Autors Absicht? Der Autors Absicht. Was war seine Absicht? War sie Beschreibung? Oder war sie Verschreibung? Und wenn sie Beschreibung war, muss aufpassen, was du verschreibst in einer Predigt. Predigt von biblischen Gestalten können sehr praktisch sein, wenn sie beachten, dass die Botschaft des Buches auch sehr biblisch sein. Ich bin nicht gegen diese Predigtweise. Aber das Problem ist, wir tendieren Dinge zu vereinfachen. Für uns ist Abraham Glaube, okay? Er stellt Glaube dar. Es gibt eine Grundlage für das im Neuen Testament. Dann sehen wir einen anderen Charakter in der Bibel und er stellt für uns dar Liebe, okay? Und auf einmal verabsolutieren wir Menschen, als ob sie Symbole sind, für Tugenden, christlichen Tugenden, das darf man nicht tun. Das ist so wie diese Frage heute, Markus Evangelium ist der Diener und man darf nur den Diener da finden. Weißt du, man verabsolutiert eine berechtigte Beobachtung und dann man sieht nur, was durch diese Filter hindurch passt. Und das ist ein Problem mit der Verkündigung von biblischen Gestalten. Und wenn du das tust, sollst du diese Prinzipien beachten. Gottzentrisch. Unterscheidung zwischen Beschreibung und Verschreibung. Berücksichtigung der ursprünglichen Botschaft des Buches. Manchmal predigen Menschen die Gestalt, was sie das Buch nicht verstehen. Sie fragen sich, warum ist 1. Samuel in der Bibel? Ja. Aber ich weiß, warum David ist. Bitte? Verschreibung. Ich bin der Arzt und ich habe ein Rezept, was ich verschreibe für dich. Okay? Du sollst so sein, denn Abraham war so. Ich verschreibe dir die Charaktereigenschaften einer biblischen Gestalt. Danke für die Frage. Und Günther? Gut, okay. Ah ja, gut. Ich meinte im Sinne von einem Rezept. Mein Beispiel war die Hacke. Dann schließlich, die größte Gefahr ist das Herausholen von ethischen Lektionen. Das wird jetzt gefährlich sein. Und das ist die größte Gefahr unter uns. Wir lesen einen Text. Und wir sehen Einzelheiten, die ganz praktisch sind. Und wir versuchen, die Einzelheiten, losgelöst von ihrer ursprünglichen Textumgebung, zu übertragen als, wie soll man sagen, wir gehen zum Wald und da finden wir Pilze und da finden wir Heidelbeeren und die bringen wir mit aus dem Wald. Okay? Beispiel. Das Problem ist, dass die Verkündiger findet praktische Lektionen und Anwendungen für heute. Das ist gut. Wir wollen die Schrift anwenden. Aber er vereinfacht seine Aufgabe. was herauskommt, hat öfters mit der Schreibabsicht Gottes, mit dem Telos des Textes und des Abschnittes, wenig zu tun. Davids Klage an Absalom. Absalom, Absalom. Und man liest das vor vielleicht als Text. Lektion über Kindererziehung. Freunde, 2. Samuel hat eine ganz andere Botschaft als Kindererziehung bei Absalom. Bei David war das Problem folgendes. Wie spielt Liebe und Gerechtigkeit zusammen? Wie spielt Liebe und Gerechtigkeit zusammen? Du hast deinen Sohn verloren, er ist tot. Du kannst ihn nicht zurückbringen. Warum verlange den Tod von deinem zweiten Sohn? Der erste ist wie Milch ausgegossen auf den Boden. Du kannst ihn eh nicht zurückbringen durch die Ausführung von Gerechtigkeit. Liebe sagt dir, während du deine Liebe mindert bei deinem schon verstorbenen und in den Hintergrund gerückten Sohn, deine Liebe für deinen jetzigen Sohn treibt dich, einen Kompromiss zu machen mit Gerechtigkeit. Und wenn du mit Gerechtigkeit Kompromiss machst und Gericht um der Liebe willen, dann wird der Absalom eines Tages deine Gerechtigkeit untergraben und dir von deinem Thron stürzen. Das ist das Problem der Regierung. Und Joab gibt David einen sehr guten Rat. David, du wirst stehen in dem Fenster und du wirst da stehen, wo dein ganzes Herr dich sehen kann, Freund. Du mit deinem Absalom, Absalom, Absalom Zeug. Tausende von Menschen sind gefallen. Du hast sie total vergessen. Und diesen rebelliösen Sohn, du wirst dein Königreich heute verspielen, David. Und David musste stehen und tränen, Begton. Und er musste sein tapferer Kriegesherr anerkennen für ihre Tat an dem Tag. Freunde, mit Kindererziehung hat das gar nichts zu tun. Schöne Lektion. Aber es hat zu tun mit Gerechtigkeit und Liebe und Gottes Thron und die Regierung Gottes. Ich weiß, in unseren Versammlungen hört man nicht so gern über die Regierung Gottes und seine Regierungswege vielleicht als über Kindererziehung. Aber dann gehen wir lieber zu einem Text über Kindererziehung. Okay? Elemente des Textes, natürlich die praktischen Teile, werden vergegenwärtigt. Leider ohne die Botschaft des Textes zu vergegenwärtigen. Ein Beispiel von Gredanus. Johannes Kapitel 21, 15 bis 19, eine Predigt. Die Frage Jesu, die Antwort Petri, der Befehl Jesu. Die Frage Jesu, liebst du mich, Petrus? Die Anwendung an uns, lieben wir ihn wirklich? Die Antwort Petrus, ja, Herr, ich liebe dich. Und was ist unsere Antwort? Der Befehl Jesu, dann weide meine Schafe. Unsere Anwendung, wir haben einen Auftrag. Man transportiert 3 Einzelheiten aus dem Text, aber verzerrt seine Botschaft. Ein schlimmeres Beispiel. Kapitel 3, Apostelgeschichte, Kapitel 3. Petrus blickt unverwandt auf den Gelähmten. Anwendung: Wir müssen die Notleidenden unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Vers 9 bis 10. Die Leute sahen eine Veränderung bei dem Mann. Sehen die Leute eine Veränderung bei uns? Vers 12, Petrus predigt. Bruder, wir müssen predigen. Das sind alle berechtigte Sachen. Das sollen wir alle tun. Wir sollen Leute unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Und Leute sollen eine Veränderung bei uns feststellen. Wir sollen predigen. Aber Leute, das ist nicht, was Apostelgeschichte Kapitel 3 sagen will. Seht ihr, was ich meine? Und das Problem ist, diese Eifer, ein paar praktische Lektionen zu bringen, die vergegenwärtigen Gottes Botschaft nicht für das Volk.
Eine Sache mit Absalom zum Beispiel, da sagst du, der Zielgedanke ist eben eigentlich ein ganz anderer. Gehst du dann nicht davon aus, dass der Text immer einen Zielgedanken hat, während du auf diesen Zetteln, die wir da lesen sollten, ich habe da so eben mal reingeguckt in Punkt 3, wo du diese Anmerkung gemacht hast, da steht, jede Stelle hat eine einzige Bedeutung und du weißt unten darauf hin, dass der Text eben auch zum Beispiel eine typologische Bedeutung hat.
Ja, richtig. Aber nicht losgelöst von dem Geschehen. Weißt du, Martin, wenn du reden willst über Kindererziehung, gibt bessere Texte. Wenn du aber Beispiele benutzen willst, dann kannst du zurückgehen zu dem Beispiel von Absalom. Okay? Aber du liest Absalom nicht vor als Predigtext, um zu reden über Kindererziehung. Weißt du, was das Problem ist in unserer menschenzentrischen zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts? In den amerikanischen Büchern, die alle auf Deutsch übersetzt werden, leider, schneidet Samuel, einer der drei größten Männer Gottes im Alten Testament, David und wer sonst? Sie sind bekannt als schlechte Väter. Ich würde lieber, ganz ehrlich gesagt, einen Sohn verlieren und ein Mann wie David sein oder Samuel, als ein mittelmäßiger Christ, der die ganze Zeit für seine Familie verwenden will und das Werk des Herrn sieht als Satans Methode, seine Familie zu zerstören. Und das ist, was heute gepredigt wird, mit einem solchen Text. Das ist ein Missbrauch. Natürlich, wenn du redest mit geistlichen Leitern, sagen wir so, über ihre Familie leben, dann kannst du David und Absalom, Amnon und die anderen, oder Samuel benutzen als ein Beispiel, zu sagen, schau mal, am königlichen Hof gab es viel los, aber vernachlässige eure Kinder nicht. Okay? Kannst du sagen. Aber das wirkliche Problem, in etwa 8 Kapitel, Brüder, von 2. Samuel, ist das Problem der Regierung. Und wenn du einmal erkennst, was hier gesagt wird, und was Gott sagen will, über wie man Verantwortung für ihn trägt, und in seinem Auftrag regiert, und wie schwierig es ist, umzugehen in seinem Auftrag, wenn ein Joab in der Gegend ist zum Beispiel und ein paar von diesen Amnon und diese ganze Babeleiten-Geschichten da drinnen, das ist ganz schwierig für Gott zu regieren, wie jeder Gemeindeälteste, obwohl es sagt, ich bin nur in der Bruderstunde, wissen wird. Okay? Und das sind tiefe Lektionen von Liebe und Gerechtigkeit und kein Ansehen der Person. Das sind Lektionen, die wir sehen werden im tausendjährigen Reich. Und das Problem ist, wir nehmen 2. Samuel und verniedlichen das Buch mit solchen Verkündigungen. Wir verniedlichen das. Ja, Marco.
Könnte man diese Punkte herausgreifen, als Beispiel zum Beispiel?
Ja, sicher. Ja, richtig. Ich meine, Einzelheiten davon sind schon eine Hilfe in dem Zusammenhang, aber wir reden jetzt über, wie wir wirklich den Geschwister weitergeben, was Gottes Absicht war in dieser Sache. Okay? Gut, es wird vielleicht klarer sein anhand dieses Beispiels. Diese Predigtform, und ich glaube, von unseren Diskussionen, die wir gehabt haben jetzt, sie ist sehr, sehr häufig, nicht wahr? Vers für Vers, etwas sagen hier und etwas hier und etwas hier und etwas hier, aber ohne einen Faden und ohne einen Zweck. Okay? Ist das nicht häufig? Was man tut, man überträgt Elemente von dem Text und überträgt sie über diese geschichtliche, kulturelle Kluft, vergegenwärtigt sie und versucht sie heute anzuwenden. wie Wasser. Element H wird übertragen, es ist H strikt. Element H wird übertragen, es ist H strikt. Element H O wird übertragen, es ist O strikt. Okay, du hast H, H, O, aber du hast nicht H, 2, O. Es gibt einen Unterschied. Du musst alles übertragen. Das heißt, die Übertragung, wir wollen Folgendes tun. Wir wollen auch unseren Geschwistern helfen, in der Predigt zu verstehen, erstens, die verschiedenen Elemente, was war die Botschaft damals, was war das, ist das Thema des Textes, was tut Gott hier in 2. Samuel, und dann übertragen wir, und das ist gezielt auf die Leute damals, dann übertragen wir die ganze Botschaft auf die Gemeinde heute. Natürlich muss man heilsgeschichtliche Überlegungen, die verschiedenen Heilszeiten, die verschiedenen Sitten, die Kultur in Betracht ziehen. Aber die ganze Botschaft von damals, dass sie da sitzen und sie denken, zum Beispiel, was wäre ein gutes Beispiel? Sie denken an David wirklich damals. Er wollte etwas für Gott tun. Er wollte seine Bundeslade zu seinem körperlichen königlichen Hauptstadt bringen. Es war eine gute Absicht. Er hat auch ein bisschen getanzt. Wie hat David das empfunden? Als Uzia auf der Stelle zum gebratenen Speck reduziert war. Wie hat er das empfunden? Und warum hat Gott das getan? Oh, wir reden davon. Ja, die Prinzipien der neutestamentlichen Versammlung, wir müssen die Lade tragen, wie das Gesetz sagt. Ja, das predige ich, aber noch nicht. Was war das Problem damals? Gott hatte sein Reich befestigt. Er hatte schon in zwei aufeinanderfolgenden Kampagnen die Philister ein und für allemal vernichtet. Ja. Gott hat sein Haus aufgebaut. Er hat einen Haufen Kinder und Frauen. Er hatte Ruhm, er hatte Ruhe, sein Haus war befestigt. Und jetzt kommt er mit Gottes Thron. Oben, oberhalb der Cherubime, das ist wo Gott war, redete. Und hier ist Gottes Thron. Und liest den Zusammenhang und Davids Thron. Und jetzt bringst du Gottes Thron in den königlichen Hauptstadt. Und Freund, jetzt. Oh, das ist eine Frage. Der Zusammenhang zwischen Politik und Religion. Das ist eine Frage europäischer Geschichte, nicht wahr? Das ist eine Frage in Iran. Das ist eine Frage weltweit. Wer stützt wessen Thron? Denn du kannst Gott benutzen für deine Zwecke. Oder du kannst dich von Gott benutzen lassen. Wenn du die Zeit nehmen würdest, das war ziemlich ungehobelt, aber du erzählst mir, was das für David war, dann kannst du jetzt in die neutestamentliche Gemeinde, jetzt kannst du wirklich relevant reden, oder? Wer benutzt ihn? Und nach welchen Grundsätzen? Unter dem Zeugnis Gottes. In der Gemeinde. Ja. Seht ihr, was ich meine? Aber das Problem ist, wir lesen das. Selbstverständlich, wir kennen es von der Kinderstunde. Heute wird es so. Und die Leute, wir verlieren sie irgendwo auf der Strecke. Es sind ein Haufen von Leuten, sie haben die Mut, nichts zu fragen, aber sie verstehen wirklich nicht, wie diese geistige Brüder kamen von hier bis hier. Das verstehen sie nicht. Weil ihr die ganze Botschaft, sie haben das noch nicht verstanden. Und so, sie können nicht gebracht werden, um das zu verstehen. Ich muss mich ausreichend mit dem Text beschäftigen, mit der Problematik von damals beschäftigen. Was wollte der Schreiber in 1. Samuel damals bewirken? Was war Gottes Telos damals? Und was ist die tiefere, größere Bedeutung? Was ist das immer? Und was ist seine Absicht? Und die tiefere Bedeutung muss die Absicht von damals entsprechend sein. Und dann muss die Botschaft, Thema, Telos oder Absicht, alles vergegenwärtigt werden in unserer Welt erstens und zweitens in unserer Gemeinde. Typologie, eines meiner Lieblingsthemen und Beschäftigungen. Die Frage ist, ist Typologie losgelöst von dem damaligen Geschehen? Ich höre so viel Bildbuchs unter dem Titel Typologie. Und dann ich rede mit meinen anderen Freunden, die an theologischen Fakultäten sind oder von ihnen kommen. Du, sie verarmen die Gemeinde. Ich hatte einen Sohn eines sehr bekannten Missionsleiter bei mir vor kurzem. Er war ein Praktikum dort in unserer Gemeinde. Und wir haben, und er hat geredet über das Alte Testament und all das, und ich habe gesehen, was er glaubt, und ich habe gesagt, ja, okay, ich weiß, ihr werdet das gelehrt in Gießen, aber schauen wir ein paar Minuten 1. Mose an. Und er war natürlich bereit, die neutestamentlich bewiesene Dinge wie Abraham und Isaac anzuerkennen, aber das ganze Rest nicht. So wir haben einen Spaziergang gemacht. Von 1. Mose Kapitel 1 durch 1. Mose Kapitel 50. Und ich blieb bei dem Text. Aber ich erklärte den Text auf eine Weise, wo er sagte, wow. Aber ich blieb bei dem Text. Und dann haben wir einen Spaziergang gemacht durch 1. Samuel. Und er sagte, oh Fred, ich muss das wieder überlegen, was ich gelernt habe. So, wir haben auf der anderen Seite Bildwuchs. Irgendetwas, ein Bruder fällt ein oder hat es irgendwo gelesen bei einem, der ein paar anerkannte Buchstaben hat in seinem Namen. Er schreibt natürlich seinen Namen nicht auf dem Buch, aber die Buchstaben schon. Sie lesen das und dann haben sie ihre eigenen Ideen und das ist, was sie bringen. Und andere Leute, die ein bisschen vorsichtiger mit ihrer Bibel umgehen, als Reaktion sagen, nein, das geht nicht. Kategorisch, es geht nicht. Aber Brüder, es gibt einen fundierten Weg. Bleiben wir beim Text damals und lassen wir das herauswachsen. Ist es da? Ja?
Geschichte
aus dem Alten Testament gezeigt,
ist
es ein Typus
für Christus oder
irgendetwas
Neues
Testament? Oder was ist mit dem Wort Typologie gemeint? Ja, das ist die Studium von Typen, ja. Das ist genau, was ich meine. Ein paar Worte noch, bevor wir heute Abend das reden mehr darüber. Christologische Auslegung. Jesus hat seinen Jüngern aus allen Büchern des Alten Testaments sich dargestellt. Wie er das getan hat in Esther, ich bin noch nicht im Klaren. Aber, ja, gut. Ich bin nur ein Anfänger. Du sagst mir, oder ich erfahre, oder du erfährst, was ein Buch hat zu sagen über Christus. Und du bist nicht sehr weit entfernt von dem Herz des Buches. Weißt du das? Egal wo du bist, wenn du erfährst, was das Buch über Christus zu sagen hat, bist du sehr nah am Herzen des Buches. Du hast die Hauptaussage, zumindest bist du nah dran, sie zu finden. Große Ereignisse werfen ihr Schatten vor sich. Gott dachte, vor Grundlegung der Welt, wie er uns haben könnte. Er ist lange Zeit dabei bei seinem Nachdenken. Und in seinem Handeln mit Menschen in der Geschichte bisher, muss man fast sagen, es waren alle Variationen am gleichen Thema. Es war wie ein Kanon. Manchmal sehr laut und deutlich ist das Thema, manchmal ist das Thema getragen von einem lauten Instrument und manchmal das Thema singt fast in der Vergessenheit, wie in Esther, und dann das Thema ist aber doch da, und dann kommt es wieder kräftig auf. Es gibt Dynamik und Bewegung, Harmonie und Vielfalt, aber Gott hat sein Thema in seinem Herzen, und das Thema ist Christus und seine Braut. Die Bibel hat damit begonnen, die Bibel endet damit. Und dieses Thema zieht durch die ganze Schrift. Mhm. Oh, wie wunderbar ist das. Wenn wir im Einklang mit dem Telos des Textes das erfahren und haben das Vorrecht im Gottesvolk, von irgendeinem Buch von der Bibel, von irgendeinem Abschnitt, Christus vor Augen zu malen. Aber tun das bitte, Brüder, auf diese Weise. Ich habe eine Root-Auslegung erlebt vor kurzem, Zuhörer. Es waren sehr gute Gedanken und ich liebe den Bruder. Und ich halte viel von ihm. Er ist einer, der viel Einblick in der Bibel und besonders mit einem Hirtenherz für die Leute. Wir waren in Ruth 1 und ich sagte was über Ruth und Naomi und dann waren wir bei Christus. Dann waren wir bei Ruth. Dann waren wir bei Christus. Und dann waren wir bei Ruth. Und dann waren wir bei Christus. Es war etwa wie ein Tennismatch, gell? Kennt ihr das?
Ja.
Diese Bibel-Tennis-Match, Ruth und Christus und Ruth und Christus und Ruth und Ruth und Christus und Christus und Ruth und Christus. Na, furchtbar. Es war eine Frau, ich hatte sie, sie hat sich bekehrt in einem Vortrag von mir und das war ihr erstes Mal in der Gemeinde. Und sie war da, Ruth und Christus und was hat die Frau gehabt von der Bibel? Sie hat wahrscheinlich gedacht, der hat wirklich viel Vorstellungsvermögen, denn ich habe noch nicht Christus hier gelesen. Oder? Aber wenn er geredet hätte von Ruth, und wir gelebt hätten in Ruth, und irgendwie so andeutungsweise, so gar in seiner Wortwahl kann es tun. Ich werde nie vergessen, einmal waren wir etwa 12 Brüder zusammen, wir haben in einer Freizeitanlage in Holland uns getroffen. Wir kamen von England, von Irland, von Deutschland, von der Schweiz und Österreich. Und wir studieren die Bibel zusammen. Und wir haben eine Woche lang ein Thema behandelt. Und dann Dr. David Gooding ist aufgestanden. Und er hat geredet von 2. Samuel. Und er hat 2. Samuel nie verlassen. Er hat nur uns durch 2 Kapitel von 2. Samuel genommen. Und jeder von uns war in Epheserbrief. Epheserbrief hat er nie erwähnt. Aber wir waren in Epheserbrief. Er war in 2. Samuel. Und wir sahen an dem Abend, was Epheserbrief wirklich aussagen will. David nahm Platz. Und es war für eine goldene Stunde lang absolute Stille. Absolute Stille. Kein Gespielte. Absolute Sprachlosigkeit. Bis der erste Bruder brach in Tränen in Anbetung aus. Das war relevante Verkündigung. Leider kann ich es nicht tun. Ich habe es ein paar Mal erlebt. Aber wenn du bleibst bei dem ursprünglichen Text und du lässt deine Zuhörer langsam inne werden, hinein in dem, was der Text sagen will, dann sagen sie, aha. Und der Ralph meint, oh, ich habe was gesehen. Ich habe etwas entdeckt. Gott hat zu mir gesprochen. Er denkt ein bisschen weiter und er denkt, vielleicht wollte Fred, dass ich das verstehe. Aber das ist, was passiert, wenn man hier bleibt. Und man hilft Leute über diese Kluft. Es ist nicht leicht. Du musst wirklich viel nachdenken. Aber es gibt viel Gold in dem Hügel im Alten Testament. Viel Gold und das Gold ist gut. Mir tut es sehr leid, dass heute Brüder, die ich schätze für ihre Beiträge in vieler Hinsicht in der Theologie, dass der Einfluss, den sie ausüben, führt dazu, dass tatsächlich in vieler Hinsicht dem Volk Gottes das Alte Testament geraubt wird. Aber wer ist schuld? Schuld ist die unsachliche Handhabung von dem Transport von Elementen von Botschaften. ohne die Botschaft selbst wirklich verstanden zu haben, umgebracht sein.